Erleben Sie jetzt die neue Frische von Teji Mirendorf ab sofort im Kühlregal und nur für kurze Zeit jetzt bei Ihrem Mercedes-Benz-Partner, nicht zu unseren Frühstückszeiten.
Rock the Stage, der Bühnenpodcast. Interviews, spannende Einblicke und Backstage-Informationen von und mit mir, Sonja Gründemann. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Folge von Rock the Stage, der Bühnenpodcast, von und mit mir, wie in der Ankündigung schon gesagt, Sonja Gründemann. Und ich freue mich riesig. Ich könnte auch sagen, ich freue mich wie ein Schnitzel. Es gibt ja auch vegetarische Schnitzel für die, die kein Fleisch mögen. Denn ich sitze heute nicht alleine hier. Ich habe einen zauberhaften Talkgast, könnte ich sagen. Neben mir sitzt der nicht nur große, sondern auch großartige Teji Mirendorf.
Vielen Dank, herzlichen Dank. Es ist ein bisschen merkwürdig, dich anmoderieren zu hören. Ich will ja immer dazwischen gerätschen. Man muss dazu sagen, Sonja und ich, wir haben, also erstmal hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie bzw. ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und Sonja und ich, wir haben zusammen 13 Folgen einer Internet-Talkshow gemacht zusammen. Das heißt, wir haben in unterschiedlichen Studios gesessen und miteinander moderiert. Und das ist ganz merkwürdig. Wenn ich Sie anmoderieren höre, will ich immer dazwischen gerätschen und sagen, ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und es fällt mir ein bisschen schwer, da jetzt ruhig zu sein. Und ich kann mich jetzt aber einfach zurücklehnen, auf die Fragen gespannt sein und Antworten geben. Ich muss nichts vorbereiten, das ist großartig. Was für eine Luxusposition.
Ja, und eigentlich hätte ich auch sagen müssen, moin zusammen, ne?
Moin zusammen.
Ja, genau. Moin zusammen. So hieß nämlich unsere Talkshow. Und da haben wir uns eigentlich erst so richtig kennengelernt, obwohl auch da haben wir uns eigentlich nicht so richtig kennengelernt. Keine Ahnung, wer das ist. Man muss dazu auch sagen, du kannst ja nicht so gut Gesichter merken. Ich bin jedes Mal froh, wenn du mich erkennst.
Ja gut, dich hatte ich nur oft genug auf dem Schirm, also regelrecht. Ja, man muss dazu sagen, ich bin gesichtsblind. Also ich kann mir in der Tat keine Gesichter merken. Das ist sehr, sehr schwer für mich. Wenn ich jetzt eine Person habe, die ich jeden Tag sehe und das Gesicht wirklich jeden Tag bei mir an der Oberfläche erscheint, dann geht es im Laufe der Zeit. Aber wenn ich jetzt mit einer Person eine Stunde lang im Raum bin, mich unterhalte und dann vor die Tür gehe, nach einer Viertelstunde werde ich die Person auf der Straße nicht wiedererkennen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Ich möchte da kurz einmal einhaken, bevor ich überhaupt den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich gegebenenfalls nicht kennen, was ich mir kaum vorstellen kann, nochmal kurz erzählen, wer bist du eigentlich? Aber wie hast du das denn festgestellt mit dieser Gesichtsblindheit?
Ich habe das einfach gemerkt. Also ich habe das auch immer wieder vor allem gemerkt, wenn ich irgendwelche Filme geguckt habe oder Theaterstücke,
ja,
dass ich der Handlung nicht mehr folgen konnte. Ich wusste, okay, es gibt eine blonde Frau, es gibt einen dunkelhaarigen Mann. Dann kam jetzt ein zweiter dunkelhaariger Mann dazu und eine zweite blonde Frau. Und schon war die Geschichte für mich völlig
verworren.
Völlig verworren. Ich habe es nicht mehr verfolgen können, bis ich mir irgendwann mal das Wissen dazu wirklich ergoogelt habe und dann festgestellt habe, eine akquirierte Prosopagnosie gibt es tatsächlich.
Okay.
Und es leiden wirklich sehr viel mehr Leute drunter, als man denkt. Ich weiß nicht mehr, wie viele es sind, aber es ist doch ein nicht unbeachtlicher Prozentsatz an Menschen, die das haben, ohne es zu wissen. Die schieben das dann einfach auf Vergesslichkeit oder auf Zerstreutheit. Bei mir ist das im Laufe der Zeit gekommen. Ich muss dazu sagen, ich sehe natürlich auch jeden Tag sehr viele Menschen durch den Beruf und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass das Gehirn irgendwann abschaltet und sagt, okay, bitte keine neuen Gesichter mehr. Aber es fällt mir wirklich wahnsinnig schwer. Ich erzähle mir diese Geschichte von meinen Nachbarn, die ich im Treppenhaus getroffen habe und gesagt habe, guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Zu wem möchten Sie? Und die haben mich mit großen Augen angesehen und gesagt, so, Entschuldigung, wir wohnen seit 2 Jahren hier, willst du uns verarschen?
Das gibt's ja nicht.
Das führt immer wieder zu peinlichen Situationen, auch auf Veranstaltungen, bei Branchentreffs zum Beispiel, wo ich dann irgendwelche Produzenten oder Caster sehe und keine Ahnung habe, wer das ist und mich wahrscheinlich schon um den einen oder anderen Job gebracht habe. Aber ich rede dich im Grund und Punkt, du hattest doch eigentlich Fragen.
Nee, ich finde das total spannend, weil meine nächste Frage, und dann stelle ich dich wirklich vor, aber meine nächste Frage zielt darauf ab, wenn du jetzt auf der Bühne stehst, denn du bist ja auch, also vielleicht schiebe ich das doch schnell vorweg. Okay. Also, Tete ist ja, du bist ja nicht nur als Comedian bist du bekannt geworden, kann man sagen. Ne? Gerade in Film und Fernsehen, sage ich jetzt in der TV-Welt, bist du ja als Comedian bekannt geworden. Mein dicker, fetter Verlobter war so der öffentliche Start, da will ich gar nicht so weit drauf rumreiten. Aber du warst ja in tollen Formaten wie Schillerstraße, das habe ich total gern geguckt, diese Impro-Show. Was viele aber nicht wissen, ist, dass du ja wirklich auch Bühne spielst oder gespielt hast.
Ich habe angefangen, also ich habe viele Musicals gemacht, bevor ich im Fernsehen angefangen habe, 2004 war das, habe ich schon seit 1995, also 9 Jahre lang schon Musicals gespielt. Ich war bei Grease, ich war im Wunder von Bern, Sister Act, Hairspray, Buddy, das Musical.
Genau, darauf wollte ich hinauf, genau. Mit dem Hafen gerade, genau, mir fiel Buddy gerade nicht ein, genau.
Genau, und zuletzt Shrek, genau, aber es ist auch schon wieder 3 Jahre her.
Ja, Wahnsinn. Und das heißt, wenn du dann auf der Bühne gestanden hast, achso, nein, ich komme erst noch, jetzt siehst du, du hast vorhin noch zu mir gesagt, du bist immer so strukturiert, jetzt bin ich gerade vollkommen wuschig. Und du bist als Sprecher unglaublich erfolgreich. Das ist das, was du, glaube ich, im Moment hauptsächlich machst. Genau. Ne? Du bist in der Sprecherbranche ganz viel unterwegs und hast mit mir tollerweise dieses Format Moin zusammen moderiert, was ich nach wie vor sehr bedauerlich finde, dass wir damit aufgehört haben. Aber die Corona-Zeit hat sich einfach jetzt auch wieder verändert. Ja. Und die Leute sitzen nicht mehr nur vorm Rechner und schauen sich irgendwelche Streaming-Formate an, beziehungsweise sind davon auch ein bisschen gesättigt. Und jetzt komme ich zu der Frage, die ich stellen wollte. Wie machst du das auf der Bühne? Merkst du dir die Bühnenwege und weißt dann, wo dein Spielpartner ist? Weil im Zweifel erkennst du ihn ja nicht.
Naja, ich erkenne die Kostüme, aber nicht die Gesichter.
Das ist ja echt der Hammer.
Nein, wie gesagt, wenn ich mit den Leuten probe und dann wirklich so eine Penetranz ist, so eine hohe Frequenz an Begegnungen, dann geht es mit den Leuten. Dann kann ich mir die Gesichter schon merken. Oder wenn ich weiß, okay, mit dieser Person werde ich jetzt ein halbes Jahr zusammenarbeiten, das Gesicht merke ich mir besser mal ganz bewusst.
Also du hast keine Aufkleber mit den Gesichtern in der Garderobe, um sie dir kurz vorher nochmal anzugucken.
Das würde mir auch nichts nützen, weil ich es auch habe, dass ich selbst alte Bekannte, die ich schon länger kenne, mir nicht vor meinem inneren Auge hervorrufen kann. Also ich kann nicht sagen, so und so sieht er jetzt aus. Also ich würde ihn wiedererkennen, aber ich kann jetzt nicht, wenn ich mir zum Beispiel meinen Onkel oder so vorstelle, das ist halt richtig Arbeit im Kopf, mir dieses Gesicht vorzustellen.
Und deine Frau und deine Tochter?
Naja, gut. Da ist eine erwachsene Frau in meiner Wohnung und da ist ein Kind in meiner Wohnung. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Familie ist, schon relativ hoch.
Das ist beruhigend. Aber das finde ich schon erstaunlich, weil bevor ich dich kannte, war mir das nicht so bewusst, dass es sowas gibt. Also du gehst ja sehr offen damit um. Ja. Ne? Und das finde ich schon echt spannend.
Perfektes Verbrechensopfer.
Das ist auch echt eine gute Ausrede, finde ich. Also wenn man auf so ein Branchentreff geht und jemanden nicht erkennt... Ja, tut mir leid, ich kann sie nicht erkennen. Ich habe da nicht
keine Ahnung, wer du bist.
Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Jetzt ist es ja so, dass du als Sprecher eben viel unterwegs bist. Wo hört man dich denn?
Ah, ich werde immer gefragt, also das ist ja, die Leute fragen dann als erstes, ja, sprichst du irgendeinen Hollywood-Schauspieler, irgendjemand Bekanntes, irgendwas, was man kennt? Und dann muss ich immer sagen so, nein. Und das ist dann ein bisschen schwer für die Leute nachzuvollziehen, dass man wirklich erfolgreich sein kann in dem Beruf, ohne berühmt zu sein. Das ist ja ähnlich wie bei Schauspielern.
Genau, das ist wie bei Schauspielern, wenn du sagst, ich bin Schauspieler. Oh, in welcher Serie habe ich sie denn schon mal gesehen?
Genau.
Nein, keiner. Ich bin trotzdem erfolgreich in meinem Job. Ist genau so, ne?
Genau. Und ich spreche halt sehr viele Dokus. Ich mache viel Kinderserien, Synchron, solche Geschichten. Gibt da einige Figuren. Das Problem ist, dass ich, wenn ich das produziere, oftmals auch gar nicht weiß, wie das im Deutschen heißt.
Ach, lustig.
Ich kenne dann halt den englischen Arbeitstitel, aber habe dann keine Ahnung, wie das läuft. Und es ist dann oftmals abends so, dass wir irgendwo durchschalten und dann auch auf den Kanälen irgendwie so rumseppen und dann so, oh Gott, meine Stimme, schnell wegschalten, meine Stimme, schnell wegschalten. Also, und Dokus nennt sich ja alles mögliche. Also es können ja Geschichtsdokus sein, es können über Architektursachen sein, über Kunst, aber halt genauso Trash-Formate. Irgendwie. Ich spreche ein Format zum Beispiel, wo ein Mann immer wieder in kurzer Zeit Riesenportionen Burger essen muss. Gerade heute habe ich wieder 4 Folgen produziert. Wenn ich schaffe, in einer halben Stunde dieses 4 Kilo Steak zu essen, gewinne ich ein T-Shirt und ewigen Ruhm an der Wall of Fame. Solche Formate gehören dann genauso dazu. Ich habe gemacht ein paar Sachen, von denen ich weiß, dass sie hier liefen. Bob der Baumeister habe ich mitgesprochen, irgendwas. Bei Feuerwehrmann Sam,
King of Queens damals, ach, weiß ich noch. Stranger Things lief wohl, glaube ich, relativ erfolgreich. Ich gucke ja auch nichts. Weil ich mir eben keine Gesichter merken kann, gucke ich ja dann auch nichts im Fernsehen an. Das heißt, ich gehe dem Ganzen eigentlich eher aus dem Weg.
Und jetzt hast du eben gerade von dem Mann mit den Burgern gesprochen. Wir müssen natürlich auf ein Thema kommen, denn du bist ja auch Autor. Du hast ja ein Buch
geschrieben. Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Ist man dann schon Autor?
Ich glaube, heute nennt sich jeder Autor, der irgendwie mal ein bisschen was geschrieben hat. Ich schreibe ja manchmal auch, dass ich Autorin bin, weil ich habe an zwei Büchern mitgeschrieben, und also nur jeweils ein Kapitel. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, naja, aber meine Bühnenstücke schreibe ich auch immer selber. Das sind ja auch ganze Geschichten, die könnte ich auch in ein Buch. Und Autor ist so wie bei uns Schauspielern, ist kein geschützter Begriff eigentlich. Ja. Und du hast ein ganzes Buch geschrieben.
Ja, natürlich. Aber gut, dann war ich vielleicht halt 3 Monate lang Autor.
Ja, oder so.
Und habe dann ein Buch
rausgebracht. Ich schreibe immerhin wieder Artikel. Aber naja,
egal. Naja, siehst du, dann bist du ja mehr Autorin als ich Autor,
naja,
oder?
Ach, was weiß ich, ist auch vollkommen wurscht.
Egal.
Aber du hast ein Buch geschrieben.
Ich habe ein Buch geschrieben, genau. Und da ging es um meine persönliche Geschichte. Ich habe ja nicht mal was ausgedacht, ich habe ja nur niedergeschrieben, was mir passiert ist.
Geht mir bei meinen Bühnenstücken auch mal so.
Genau, ich habe die meiste Zeit meines Lebens massives Übergewicht gehabt, war sehr viel zu schwer und hatte in der Spitze bis zu etwa 180 Kilo. Ganz genau weiß ich es halt nicht, weil ich keine ausreichende Waage hatte. Hatte dann aber mal so einen Trick, also der höchste gemessene Wert waren 174 Kilo. Und da habe ich das mal gemacht, meine Waage ging bis 150, was ja schon recht hoch ist.
Ja.
Und habe ich dann das mit so einem Besenstiel gemacht, habe ich den Besenstiel auf den Fußboden gestellt, neben der Waage, und habe so ein ganz starkes Gummiband von so einem Einmachglas genommen.
Ach krass.
Und habe mich dann abgestützt, bis die Waage in der Lage war, mich bis 150 Kilo anzuzeigen. Habe dann eine Markierung mit dem Stift gemacht, wie weit ich das Gummi runterziehen muss.
Ja.
Habe dann den Besenstiel genommen, auf die Waage gestellt, das Gummi so weit runtergezogen.
Das ist ja clever.
Bis zur Markierung. Und dann habe ich geguckt, aha, wie viel Kilo? Da musste ich nur das Eigengewicht des Besenstiels abziehen und schon hatte ich mein Gewicht.
Krass.
Total.
Auf die Idee.
Und so kam ich auf 174 Kilo und war total stolz, habe das meinen Freunden erzählt. Hey, wisst ihr, was ich eine tolle Idee hatte? Und ich war so froh über diese Idee und die haben gedacht so, 174 fucking Kilo, oh mein Gott.
Und hat jemand was zu dir gesagt?
Nee, es gab immer wieder mal diese, also es kam immer wieder mal zur Sprache, mein Gewicht. Und Mensch, du müsstest doch was tun und so weiter und so fort. Und ich habe mich da immer selbst beschissen und gesagt so, ja, ich verstehe es auch nicht, warum ich so ein Pech habe mit meinen Genen. Und natürlich, ich esse halt ganz viel Schokolade, extrem viel. Es war bis zu einem Kilo am Tag.
Oh, Wahnsinn.
Und habe mich da selbst beschissen die ganze Zeit. Und aber dann haben meine Freunde auch gesagt so, ja, wir wollen ja, dass du dich gar nicht veränderst. Du sollst so bleiben, wie du bist. Und und das habe ich dann als Entschuldigung genommen. Außerdem habe ich immer gesagt, ich brauche das ja für den Beruf als Schauspieler. Darum bin ich ja im Fernsehen, weil ich halt so dick bin. Aber das ist natürlich Quatsch. Also.
Aber ich weiß noch, damals, als dann die ersten Bilder von dir auftauchten, wie du erschlankst war, da kannten wir uns ja noch nicht, da war ich schon tief beeindruckt, muss ich sagen.
Danke.
Ja, also da war ich schon echt beeindruckt und habe gedacht, boah, der hat aber richtig, richtig viel abgenommen. Was war dann der Punkt, dass du gesagt hast, so jetzt ist mir das egal, dass ich Schauspieler bin und eigentlich für diese Rollen besetzt werde? Was ja wirklich so ein Thema ist. Also wir Frauen tun uns ja schon schwer, die Haare ein Stück kürzer zu schneiden, wenn es um die Fotos geht und so.
So, ne? Schlimm?
Ich finde schon. Also ich mache mir da, zumindest früher, jetzt bin ich ja auch nicht mehr so in dieser Branche, aber ich war ja auch nie so tief drin, wie du jetzt drin warst, aber es ging schon manchmal so weit, mir wollte mal ein Arzt was im Gesicht wegschneiden und habe ich gesagt, nee, dann habe ich eine Narbe auf den Fotos. Also es war dann auch, seine Diagnose war auch falsch, aber schon. Also ich glaube, besonders bei uns Frauen ist das, glaube ich, ein großes Thema mit Thema Veränderung. Aber was war dann der Punkt?
Also zum einen habe ich im Fernsehen ja gar nichts mehr gemacht, als die Entscheidung schon gefallen war, dass ich jetzt was tun will gegen das Übergewicht. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt 2 Jahre alt und also als diese Entscheidung kam, dass sie was ändern will. Und vorher, bevor meine Tochter geboren wurde, waren die ganzen Formate ja schon vorbei. Also ich hatte 2009 oder 2010, glaube ich, die letzte Schillerstraße gemacht. Dann wurde das Format eingestellt, die ganzen Sachen hatten sich erledigt. Ich wollte nie irgendwie auf die Bühne als Comedian mit Stand-up-Geschichten. Bisher, mal sehen, was die Zukunft bringt. Und das hatte sich eigentlich alles auserzählt. Und der große Dicke war auch gar nicht mehr jetzt so gefragt, glaube ich. Oder ich habe mich auch nicht drum gekümmert, je nachdem. Und mit der Geburt meiner Tochter war es ohnehin so, dass ich mich aus der Öffentlichkeit so ein bisschen rausziehen wollte.
alle hängen da mit ihren Handyfotos, mit den Kameras immer. Und ich wurde beim Döneressen abgeschossen und ständig tauchten irgendwelche Bilder auf. Und da hatte ich keine Lust zu mit Kind. Mhm. Wenn ich das nur für mich mache, bin ich für mich in der Eigenverantwortung. Wenn von mir Bilder irgendwo auftauchen, egal, geschenkt.
Ja.
Aber mit Kind und Familie ist das nicht mehr lustig. Mhm. Und um meine Tochter dann natürlich zu schützen, bin ich mehr und mehr auf diese Sprecherebene gegangen. Insofern war von beruflicher Seite eigentlich nichts zu befürchten. Und beim Sprechen werde ich immer noch dick besetzt, lustigerweise. Ich spreche immer noch dicke Rollen.
Ah, echt witzig. Ja.
Und zum Beispiel diesen Burger...
Typen, genau.
Und die Entscheidung kam... 2012 wurde, wie gesagt, meine Tochter geboren und im selben Jahr ist Dirk Bach, ein lieber Kollege, mit dem ich viel Freischnauze gespielt hatte, gestorben.
Sehr plötzlich auch.
Sehr plötzlich, einsam in einem Hotelzimmer mit 51 Jahren, glaube ich, gestorben. Und diese beiden Ereignisse haben in meinem Kopf schon was bewirkt und ich habe immer nachgedacht, Mensch, du müsstest was für deine Gesundheit tun und so weiter. Aber zwei Jahre später erst habe ich im Internet zufällig so einen Lebenserwartungstest gemacht. Mhm. Bin darüber gestolpert und dachte erst so, naja Gott, das ist halt so ein Test, so ein Entertainment-Ding. Mhm. Machst du mal mit. Und dann kamen aber relativ viele tiefgehende Fragen. Wie viel bewegst du dich? Wie viel Alkohol trinkst du? Nimmst du Medikamente? Hast du irgendwelche Krankheiten? Wie alt sind deine Vorfahren geworden? Sehr viele Fragen. Und da kam dann als Ergebnis bei mir raus, knallert auf den Tisch, bam, du wirst 44 Jahre alt, also du hast noch 2 Jahre zu leben.
Wahnsinn.
Und das hatte mir kein Arzt bisher gesagt und ich hatte schon die Diagnose Diabetes, Bluthochdruck und so weiter, Asthma. Und das hat mich alles nicht dazu gebracht, irgendwas zu ändern, weil ich dachte, okay, ich bin lieber tot, als dass ich mir ein Leben ohne Schokolade vorstellen könnte.
Oh, ich liebe ja auch Schokolade, also ich verstehe diesen Antrieb durchaus.
Ja. Naja, und dann hatte ich halt diesen Test gemacht im Internet, 44 Jahre, und hatte in der nächsten Nacht nach diesem Test, in der Nacht zum 14. Februar 2014, einen Traum. Und da habe ich gesehen, dass meine Tochter im Park bei uns um die Ecke mit dem Fahrrad gefahren ist. Mhm. Daneben lief meine Frau, die sich gefreut hat, dass unsere Tochter das endlich gelernt hat, das Fahrradfahren. Und daneben lief der Familienvater. Und das war nicht ich. Er drehte sich um und grinste mich an.
Oh, Wahnsinn.
Und es war so, bam, direkt ins Gesicht.
Oh, krass.
Und dann bin ich halt schweißgebadet aufgewacht und wusste von dieser Sekunde an, ich will nicht mehr dick sein, ich will leben und für meine Familie da sein.
Und wie hast du es dann geschafft? Weil das ist ja, also der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier.
Ja.
Und diese Gewohnheit hattest du jetzt 42 Jahre im Prinzip ja schon gelebt.
Genau.
Wie konntest du dann diese Gewohnheit so schnell umstellen?
Ich wollte dann Hilfe haben und wusste eigentlich, ich kann es alleine nicht schaffen und habe dann bei verschiedenen psychotherapeutischen Praxen angefragt, habe aber nirgendwo einen Platz bekommen. Also keiner hat sich zurückgemeldet. Einer hat sich zurückgemeldet und gesagt, probieren Sie es bitte in einem Jahr nochmal. Mhm. Wir sind im Moment völlig überlaufen. Aber ich wusste, ich habe noch 2 Jahre Lebenserwartung, da kann ich jetzt nicht ein Jahr auf einen Therapieplatz warten.
Ja.
Dann war ich in einer Adipositas-Klinik, die also auf schwergewichtige Menschen spezialisiert ist und die wollten mich gleich operieren. Da habe ich gedacht, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Bei mir ist es ja der psychologische Ansatz.
Ja.
Wie man abnimmt, weiß ich. Ich hatte vorher schon endlos viele Diäten gemacht, die alle erfolgreich waren, über einen gewissen Zeitraum.
Und dann wieder Jojo-Effekt.
Ganz genau. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bekomme keine Hilfe. Also habe ich angefangen, mich selbst zu therapieren und habe mich bei uns im Park, in dem der Traum stattfand, auf eine Parkbank gesetzt. Handy ausgeschaltet, alles, was mich hätte ablenken können, ausgeblendet und angefangen, über mich und mein Leben nachzudenken und was mich dazu gemacht hat, was ich war.
Mhm.
Nämlich einfach viel zu fett.
Mhm.
Und welche Bedeutung das Essen hat, welche Bedeutung das Übergewicht hat, der dicke Bauch, schützende Mauer, ganz plakativ.
Mhm.
Und bin da dahinter gekommen und habe mich halt wirklich auf dieser Parkbank über Stunden und in mehreren Sitzungen mit mir selbst einfach selbst therapiert.
Krass.
Hab einen Plan gemacht, okay, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio und habe mir dann aber gesagt, ich muss keinen Sport machen, ich muss nur ins Fitnessstudio gehen und mich umziehen. Das war meine einzige Tagesaufgabe, die ich jeden Tag hatte. Und jedes Mal, wenn ich dann da war und umgezogen da stand, dachte ich, jetzt kann ich auch Sport machen.
Mhm.
Aber so war so eine Hürde im Kopf abgebaut, überhaupt erst hinzugehen.
Mhm.
Und dieser Trick hat funktioniert, bis heute.
Wahnsinn.
Und dann habe ich mir gesagt, okay, Zuckerentzug, weil ich wusste, Zucker ist eine süchtig machende Droge.
Mhm.
Und da muss ich durch. Und das waren die 2 härtesten Wochen meines Lebens. Also 2,5 Wochen hat es etwa gedauert, bis ich von diesem Zeug runter war. Und hatte richtig Entzugserscheinungen und fühlte mich schlecht und hatte Kopfschmerzen, fühlte mich wie ein Junkie und habe ungefiltert Sachen rausgehauen.
Das war nicht schön. Dann habe ich mir einen Trainer gesucht, also einen aus meinem Fitnessstudio, der schon damals gesagt hat, pass auf, wenn du Hilfe brauchst, melde dich gern. Mhm. Und dem habe ich dann meinen Plan gesagt, okay, pass auf, so und so sieht es aus, das und das möchte ich machen, ich möchte wieder zweistellig sein. Mhm. Dann habe ich gesagt, oha, irgendwie, zu dem Zeitpunkt hatte ich 164,6 Kilo gewogen. Mhm. 180 war zwar eine Spitze, also ein bisschen hatte ich schon abgenommen vorher. Waren ja auch immer so Schwankungen, von 15 Kilo völlig normal.
Ja, vollkommen normal. Man sagt ja so, ab 2 Kilo ist es bedenklich. Ne? Schwankungen ab 2 Kilo gelten als, guck mal bitte dahin, warum du so schwankst.
Ja. Und der hat gesagt, cooles Projekt, macht er. Und hat mich umsonst trainiert, fast jeden Tag. Genial. Also ich danke ihm auf Knien für mein Leben.
Ja.
Und ich habe mich von Ärzten untersuchen lassen, also von einem Orthopäden, von einem Sportarzt, von einem Diabetologen, von einem Kardiologen, hatte ich schon gesagt? Kardiologen und von einem Andrologen, also von einem Männerarzt, das Pendant zur Gynäkologin oder Gynäkologen. Und alle haben ihr okay gegeben, weil ich nämlich auch sicherstellen wollte, dass ich nicht irgendwie eine körperliche Schwäche habe, die mich irgendwie daran hindert, wirklich Sport zu machen.
Jetzt. Ja.
Ich wollte auch vor allem keine Ausreden mehr haben. Und dann habe ich halt angefangen und die ersten Kilos purzelten. Das ging sehr schnell. Ich glaube, in den ersten paar Wochen hatte ich 15 Kilo weg. Das ging wirklich alles sehr, sehr schnell. Und so habe ich dann im ersten Jahr 42 Kilo abgenommen. Und das war genau die Zahl. Ich hatte nämlich eine Wette mit mir auch abgeschlossen. Aha. Das Krankenhaus wollte mich operieren und deren Prognose war, dass sie nach dieser Magen-Bypass-Operation dass ich ungefähr 50-60% meines Übergewichts verlieren würde. Ja. Über einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten. Also im besten Fall hätte ich 60% in 12 Monaten verloren, was 42 Kilo in einem Jahr entsprochen hätten. Da habe ich gedacht, 42 Kilo, die Wette will ich gegen die Operation gewinnen. Denn, entschuldige, ich rede
nicht. Bitte, es ist ja auch super spannend. Ich werde gleich die Frage dazu anschließen. Okay. Die ist schon im Kopf da.
Denn der Arzt hatte damals zu mir gesagt, okay, die Operation hat auch Nebenwirkungen. Sie müssen ihr Leben lang Tabletten nehmen. Mhm. Okay, als Diabetiker war ich das gewohnt. Ich hatte damals für Leute, die sich damit auskennen, einen HbA1c von 11,8, also einen Langzeitdiabeteswert, was extrem schlecht ist.
Ist denn Diabetes jetzt weg?
Weg. Ich habe jetzt 5,5 als Langzeitwert, also einen nicht-diabetischen Wert. Ich bin den Diabetes quasi los. Er ist in Remission, um medizinisch korrekt zu bleiben. Das heißt, er würde wiederkommen, wenn ich in meine alten Gewohnheiten zurückfalle. Mhm. Also wie gesagt, ich hätte ein Leben lang Tabletten nehmen müssen. Ich hätte nie mehr Alkohol trinken dürfen. Ich hätte nie mehr Essen und Trinken zusammen einnehmen dürfen, sondern immer mit einer Pause von 30 Minuten. Es kommt zu spontanen Darmentleerungen. Und ich bin ja viel unterwegs und habe ich gedacht so...
Das ist nicht so nett.
Nein. Mm-mm. Und es gibt ein 10-fach erhöhtes Suizidrisiko bei Operierten.
Wahnsinn.
Und dann habe ich gedacht so, Moment, das ist für mich eigentlich Beleg genug, dass eben keine psychologische Nachsorge stattfindet und nur am Symptom herumgeschraubt wird letztlich. Ja. Für viele Leute ist es der letzte Ausweg, so eine Magen-Bypass-Operation oder andere bariatrische Verfahren. Okay, alles in Ordnung. Aber für mich war es nicht der richtige Weg, weil ich wusste, es ist eine rein psychische Geschichte.
Und jetzt hast du in dem ersten Jahr 42 Kilo abgenommen. Insgesamt hast du wie viel abgenommen?
68.
Wahnsinn. Und jetzt kommt meine Frage, die ich da anschließen wollte. Denn wir sind ja immer noch in der Krise, in der wir uns ja jetzt auch besser kennengelernt haben durch unsere Talkshow. Du hast aber auch schon am Anfang der Krise gesagt, also diese ganzen Bühnensachen und so, das fehlt dir gerade nicht, weil du ja hauptsächlich im Sprecherstudio bist. Das heißt, das ging für dich ja relativ normal weiter. Genau. Und als wir entschieden haben, wir machen diese Talkshow, war das eher so ein Add-on, um uns besser kennenzulernen, um einen Talk zu machen, um dran zu bleiben. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt ja auch eine gemeinsame Agentin, die hatte eigentlich gesagt, setzt euch hin und seid gemeinsam lustig, wo wir gleich gesagt haben, na, lustig wollen wir eigentlich nicht sein, wir wollen lieber talken.
Oder findet das irgendjemand lustig hier?
Wenn man mal lacht, okay, aber eigentlich wollen wir seriös. Aber jetzt reicht
doch. Bitte wieder ernst.
Ja, genau. Wir wollen seriös bleiben. aber du kanntest ja nun das Thema Krise schon, weil du ja drin warst. Und wie war das dann für dich? Jobmäßig und so war das nicht die Umstellung, aber die Fitnessstudios waren ja auf einmal zu. Und das ist ja für dich wie ein Lebenselixier im Prinzip, oder?
Ja, schon, absolut.
Was hat das mit dir gemacht?
Es hat mit mir halb viel gemacht. Es geht eigentlich. Ich konnte das relativ gut kompensieren. Klar, ich habe auch 4-5 Corona-Kilos draufgelegt, leider. Aber
Ich habe mich zu Hause sowieso im Vorfeld schon ausgestattet mit, also ich habe eine Langhantel, ich habe zwei Kurzhanteln, ich habe Widerstandsbänder, ich habe eine Hantelbank zu Hause und so weiter und so fort. Krafttraining konnte ich zu Hause machen, aber eben kein Cardiotraining. Ich habe nicht den Platz für einen Crosstrainer, auf dem ich sonst halt jeden Tag stehe. Das hat mir schon sehr, sehr gefehlt. Ich habe das versucht zu kompensieren, indem ich ein paar Mal das Treppenhaus rauf und runter gelaufen bin. Mhm. Wir wohnen in einem sechsstöckigen Gebäude, sechs insgesamt. Und da bin ich dann halt 30 Mal rauf und runter. Oh, und das war natürlich schon ganz schön anstrengend. Mhm. Und das Treppenhaus hat auch gestunken. Das war ein bisschen unangenehm. Aber okay. Aber da hat mir wirklich nur das Cardiotraining gefehlt. Mhm. Gut, ich bin auch Rad gefahren. Unerlaubterweise nach Schleswig-Holstein. Oh, war ja verboten. Oh, oh. Wurde nie erwischt. Psst. Bitte nicht sagen. Und ansonsten konnte ich das Krafttraining ganz gut zu Hause kompensieren. Mhm. Das war okay. Mhm. Also ich muss dazu auch sagen, ich habe in der Zwischenzeit auch wieder zugenommen. Nicht nur diese 4-5 Corona-Kilos, sondern ich habe in den letzten anderthalb Jahren 11 Kilo an Gewicht zugelegt. Mhm. Aber 11 Kilo Muskelmasse. War das vor 4 Tagen auf dem Gerät und habe meinen Vergleich gemacht. Und man darf sich also nicht immer nur unbedingt jetzt davon verrückt machen, wenn das Gewicht hochgeht. Man muss vor allem auf den Körperfettanteil achten. Mhm. Und der ist bei mir mit 13% mehr als im grünen Bereich. Also alles cool.
Super. Ja. Jetzt hast du eben gesagt, du wolltest nicht auf die Comedy-Bühne. Jetzt war ja zwischendurch mal so ein bisschen das Thema, vielleicht doch auf die Bühne oder nicht. Du bist aber auf der Bühne, weil du ja als Elvis-Imitator tatsächlich unterwegs bist, oder?
Ja, ach,
wie kam es denn dazu? Imitator ist ein blödes Wort. Du bist Elvis alive.
Ich singe Elvis-Songs im Elvis-Kostüm. Also ein Kollege hat mal gesagt, irgendwie, okay, wenn jemand Beethoven spielt, ist er auch kein Beethoven-Imitator.
Ja, das stimmt. Ja, das ist clever.
Ja. Und Elvis-Imitator, ich versuche nicht zu sein wie Elvis. Ich interpretiere die Songs von Elvis, auch in dem Glitzerkostüm, weil das irgendwie, wie ich finde, so ein bisschen dazugehört.
Aber wie kam es dazu?
Ich habe damals bei Buddy gespielt.
Ja.
Da habe ich den Big Bopper gespielt. Und das Haus wurde 1999, die Produktion wurde 1999 eingestellt.
Unfassbar, so lange schon
her. Es ist schon ewig
her. Unfassbar, ja.
Allein schon, wenn man sagt 1900.
1999, ja. Es ist immer erschreckend, wenn die Kinder von 1990 kommen und die sind auf einmal auch schon alle 30. Oh Gott, wie alt bin ich denn?
Du hast einen Führerschein?
Du hast studiert? Was?
Ja. Oder wenn plötzlich die Tagesschausprecherinnen irgendwie jünger sind und du denkst, sie kommen gerade aus der Kita.
Ja. Naja, gut, anderes Thema. Ja. 1999 wurde das geschlossen.
Wurde die Produktion geschlossen, um Platz zu machen für den König der Löwen. Und da hat das Theater uns gefragt, habt ihr Lust, vielleicht eine Aftershow zu machen irgendwie? Wenn ihr irgendwas habt an musikalischen Darbietungen, immer her damit. Und dann habe ich gedacht, oh Mensch, ich hatte eigentlich immer schon mal Lust, Elvis zu singen. Und dann habe ich das vorgeschlagen, habe mir dann da eine Band zusammengestellt aus Musikern. Und dann haben wir da, ich glaube, eine Stunde Programm gemacht. Cool. Und das war tierisch erfolgreich. Also vom Publikum sind irgendwie fast alle da geblieben und haben witzig. Das abgefeiert.
Ja.
Und dachte so, oh Mensch, super, das machen wir öfter. Und dann habe ich in der Tat eine eigene Show daraus gemacht und habe die zuerst im Imperialtheater gespielt, im Royaltheater, damals gehörten die noch zusammen, und im Schmidt-Theater in der Mitternachtsshow. Und so kam es, dass ich das immer wieder auf Galas zwischendurch gespielt habe und bis heute auch immer wieder mal spiele. Also auf Schiffen zum Beispiel, auf Gala-Veranstaltungen. Mhm. Und so kam das Ganze dann.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Tätje ist käuflich. Ne? Man muss nur genug Geld zahlen, dann kriegt man ein Tätje mit Elvis-Songs.
Well, it's one for the money, two for the show. Nein.
Ja, genau. Und Elvis-Kostüm, wenn gewünscht. Mhm. Also überlegt euch das gut. Und wir sind auch gemeinsam quasi käuflich. Ich sage das jetzt mal, ist nicht abgesprochen, aber Moderationsduos werden auch immer wieder gebraucht. Fragt uns einfach an.
Wir können das auch zusammen, also nicht hier allein.
Absolut. Du hast eben gesagt, du redest mich in Grund und Boden. Das würde ich nicht unterschreiben. Wir können das auch zusammen. Wenn sich jetzt mal wieder eine Gelegenheit ergeben würde für eine größere Produktion. Hättest du da Lust zu, mal wieder so richtig auf der Bühne zu stehen?
Ja, schon. Mal wieder so richtig auf der Bühne zu stehen.
So, also nicht nur einen Abend im Elvis-Kostüm, meine ich jetzt, sondern länger.
Ja, klar, schon. Ich bin da grundsätzlich immer offen. Man muss es ja auch immer irgendwie zusammenbringen mit Familie. Mhm. Ich habe Frau und Kind in Hamburg, also wo ich ja auch wohne, in der gleichen Wohnung, im gleichen Schlafzimmer. muss ich mir mal dazu sagen, sonst Gerüchte. Und jetzt woanders in einer anderen Stadt irgendwie eine Long-Run-Produktion zu machen, das ist schon sehr familienfeindlich.
Ja.
Und in meinem Alter gibt es nicht mehr so irrsinnig viele Männer, die das mitmachen.
Mhm. Männer, die das, du hast ja eine Frau und ein Kind.
Ja.
Also es gibt nicht mehr so viele Männer, die das mitmachen, sich gegen die Familie zu entscheiden und woanders hinzugehen.
Richtig. Okay. Und ich zähle auch dazu.
Ja.
Mhm. Okay. Gut, dass du das nochmal geklärt hast.
Ja, das hätte verwirren können.
Also, Moment, hat er jetzt...
Ja, warte mal, was?
Die sind ja sowieso alle. und das, ja, wie gesagt, es gibt nicht mehr so viele Männer, die das mitmachen. Und meine Familie würde das, glaube ich, auch nicht mitmachen und ich auch nicht. Also jetzt nach Stuttgart zu gehen, es gab mal das Angebot, oder auch nach Essen mal zu gehen, das kann und möchte ich nicht tun. Mhm. Ich möchte nicht auf die Familie verzichten.
Mhm.
Und darum ist es nun ideal, dass Hamburg die drittgrößte Musicalstadt der Welt ist, dass hier einiges stattfindet. Aber wie gesagt, ich bin ja als Sprecher eben auch ausgelastet, habe da gut zu tun, mache gerne meine Galas. Also ich würde jetzt... Na gut, ich habe auch 2 Jahre Wunder von Bern gespielt, das ging auch. Aber es ist schon ziemlich belastend fürs Familienleben. Aber es macht auch Spaß. Also es zieht mich schon immer wieder auf die Bühne.
Ich verstehe das vollkommen. Also ich bin immer ganz froh, dass ich meine Stücke im Prinzip einen Abend spiele oder vielleicht auch mal 2 Abende und dann ist wieder Pause, weil ich natürlich auch oft gefragt werde, möchtest du nicht wieder mehr machen? Mhm. Ich bin ja ganz viel im Bereich Business und Bühne unterwegs. Und da muss ich sagen, es hatte so seine schönen Zeiten und vielleicht mache ich das auch irgendwann mal wieder, aber meine Tochter ist jetzt auch ein Stück kleiner als deine. Mhm. Und ich merke jetzt schon durch Corona, ich habe letztens zu ihr gesagt, weil ich jetzt mal wieder weg muss, auch über Nacht. Und sie hat gesagt, Mama, du darfst nicht weg. Du darfst nicht weg. Und dann habe ich gesagt, Hübi, das haben wir doch vorher schon die ganze Zeit gehabt. Nein, du darfst nicht weg. Also ich merke, was da passiert und muss auch sagen, dass für mich persönlich diese Corona-Zeit auch wirklich diesen Vorteil hat, dass diese Digitalisierung noch ein Stück weiter fortschreitet. Ich meine, du bist hier in Hamburg in den Studios auch die ganze Zeit unterwegs gewesen, kein Problem mit Corona-Abstand. Hast auch zu Hause ein ausgestattetes Studio, ne?
Genau, ja.
Du nimmst ganz viel zu Hause auf. Und da muss ich sagen, gefällt mir das jetzt schon auch ein Stück weit, dass ich meine, du siehst es ja hier, mein Büro hat sich etwas verändert mit Scheinwerfern und Co. Also, dass ich mehr Online-Trainings machen kann und sowas, finde ich schon ganz gut.
Und wir haben ja in Hamburg wirklich Glück gehabt mit den Aufnahmestudios. In Berlin zum Beispiel wurde die ganze Corona-Geschichte in den Anfängen nicht sehr ernst genommen. Im Gegenteil, die haben noch eine Corona-Party gemacht, eine ganze Branchenparty in Berlin, zur Folge hatte, dass irgendwie die halbe Branche infiziert war und die Studios alle über einen längeren Zeitraum geschlossen werden mussten. Mhm. Und das war in Hamburg zum Glück nicht der Fall. Aber wir sind ja auch in einer komfortablen Situation. Ich sitze im Aufnahmeraum, der Tonmann sitzt im Regieraum und der Regisseur oder die Regisseurin war meistens über Skype zugeschaltet und das hat recht gut funktioniert.
Ja.
Ist jetzt kein Modell für die Zukunft, weil die Regie vor Ort natürlich immer noch besser ist, gar keine Frage. Aber es hat funktioniert und es funktioniert noch immer. Wir sind da ziemlich sicher. Und das hat sich bewährt. Also München und Berlin waren lange Zeit geschlossen und wir in Hamburg haben da wirklich Glück gehabt.
Ja, super. Jetzt sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten mit unserer Zeit, lieber Tetje. Ja, die Zeit rast und ich versuche immer die Folgen, auch wenn ich so gerne erzähle und dir gerne zuhöre, nicht zu lang zu machen. Und deswegen kommen wir jetzt langsam zum Ende. Und jetzt stelle ich dir eine Frage, die ist überhaupt nicht vorbereitet und du musst ganz spontan, aber du kommst ja aus dem Impro-Theater. Also hast du ja zumindest lange gemacht, ganz spontan beantworten. Wenn jetzt eine Fee vorbeikommen würde und würde zu dir sagen, lieber Tetje, du hast 3 Wünsche frei. Was wären diese 3 Wünsche?
Dass meine Tochter in einer Welt leben kann, in der sie glücklich, selbstbestimmt und friedlich leben kann und in Dankbarkeit, dass sie wissen kann, in welchem Luxus sie aufwachsen darf.
Mhm.
Das ist der erste Wunsch, oder
war das schon der erste Wunsch? Nein, nein, ich habe gedacht, es sind ein paar Punkte drin, aber den nimmt die Fee unter einen Punkt, weil es geht um deine Tochter.
Dann, ja, natürlich Weltfrieden, gar keine Frage.
Mhm.
Und dass wir endlich unsere Umweltprobleme in den Griff bekommen, langfristig.
Mhm. Und deine Gesundheit?
Meine Gesundheit?
Ja.
Naja, ach, dafür bin ich ja selbst verantwortlich zu einem großen Stück. Wenn jetzt nicht solche Sachen wie Tschernobyl oder Fukushima passieren oder andere Umwelteinflüsse, haben wir es ja selbst in der Hand, was wir auch in unserem Leben machen. Natürlich gibt es immer Krankheiten, die man nicht beeinflussen kann, überhaupt keine Frage, aber a circle of life.
Das stimmt. Und das war ein schöner Abschluss, finde ich, Circle of Life. Denn in so einem Circle befinden wir uns auch gerade und wir wissen alle nicht, was passiert. Wir wissen nur alle, das jetzt wird's richtig pathetisch und philosophisch. Wir wissen nur alle, es gibt einen Anfang und ein Ende oder es verändert sich was, wie jetzt gerade in dieser Zeit. Und eins muss ich sagen, wäre Corona nicht gewesen, hätten wir uns nicht so kennengelernt, glaube ich.
Siehst du?
Oder auf einem anderen Weg, man weiß es nicht. In diesem Sinne, lieber Tietje, schön, dass du heute hier warst.
Vielen Dank für die Einladung. Es war eine kurzweilige... Ja, es ging ja auch um mich.
Und total ernste Angelegenheit, ja. Weil Tietje und ich wollen ja am liebsten ernst sprechen. Genau. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr da draußen irgendwelche Fragen habt, die ich dem Tietje mal irgendwann wieder stellen soll, dann schreibt sie uns gerne. Natürlich werde ich auch Tietjes Homepage verlinken. Ich verlinke einfach auch nochmal unsere Moin-Zusammenseite. Dann könnt ihr euch nämlich die alten Folgen von uns gemeinsam anschauen. Es gab da wirklich einige Highlights, muss ich sagen. Wir hatten wirklich tolle Gäste in den Sendungen. Oh ja. Also und viel, viel Spaß, auch wenn es ernst sein sollte. Aber ich erinnere mich alleine an die Folge mit Jürgen Milski mit großer Freude.
Mit dem ich gestern gerade geschrieben habe.
Ja, also alleine das Vorgespräch nachmittags war schon sehr lustig. Also es lohnt sich auch da einzuschalten. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es heißt Rock the Stage, der Bühnenpodcast von und mit mir, Sonja Gründemann. Und bestimmt irgendwann auch mal wieder Tietje Nierendorf als Gast. Bis bald. Tschüss.